Sie dürfen Platz nehmen. Gerald Müller ist mein Name. Ich bin hier heute zum ersten Mal an so einer coolen Location. Predige das erste Mal im Leben in einem Kino. Und in der City Chapel waren wir schon öfter, aber bis jetzt haben wir die Abendgottesdienste auch ab und zu als Familie besuchen dürfen. Bin heute auch mit einem Teil der Familie da. Freuen uns ganz besonders über der Anbetung und der Gemeinschaft mit Ihnen hier in der Gegenwart Gottes oder mit euch. Ich glaube, das Du ist hier auch nicht unangebracht. Und ich freue mich, Teil sein zu dürfen an dem, was Gott auch tut in der ganzen Welt, im Niger, dass wir mit dem Fabian jemanden haben, der sich hat rufen lassen. Ich durfte ihn schon begleiten, jetzt in der Vorbereitungszeit. Gefühlt sind wir schon einen weiten Weg miteinander gegangen, aber es ist ja immer noch der Weg zur Startrampe. Wir sind ja noch gar nicht abgehoben ins Projekt hinein. Und insofern sind wir selber gespannt, was der Herr daraus machen wird. Ich bin selber sehr begeistert von dem, was Gott schon tut durch dieses Radio und TV Fidelité im Niamey, im Niger. Und wenn wir die Geschwister in diesem Land ermutigen können durch den Einsatz von Fabian, dann ist mir das die allergrößte Freude, dass wir eben nicht als Verein da irgendwie hingehen und sagen, oh, ihr müsstet mal das machen, hier könnte man so viel machen und reißt euch doch mal ein bisschen zusammen, sondern dass die Geschwister vor Ort sagen, wir haben hier eine Initiative, wir haben diese Radiostation, wir haben ein Fernsehstudio und wir haben was gespendet bekommen vom ERF, das muss noch aufgebaut und eingerichtet werden. Hättet ihr uns nicht mal einen Techniker, so einen Medientechniker? Und da kommt mir das wie so ein ganz großes, wie eine Perle vor, wie ein Diamant, dass wir plötzlich einen gläubigen Medientechniker haben, den wir mit dazustellen können, um so eine Initiative, die es im Land schon gibt, unterstützen und ermutigen zu können, finde ich ganz, ganz stark, wie der Herr das gemacht hat. Das, was wir uns heute angucken, kommt aus Apostelgeschichte 4 und ich verspreche euch, dass meine nächsten Sätze, die ich jetzt sage, schon lange geplant waren vor dem Endspiel gestern Abend. Wer hat das Spiel gesehen? Okay, also die normalen Fernsehbesitzer scheiden ja aus, also entweder ihr habt es irgendwo gestreamt oder seid in die Kneipe gegangen. Das waren jetzt nicht ganz viele, aber tatsächlich, Liverpool hat es geschafft, was mir im Prinzip schnurzpiep egal wäre, wenn nicht Jürgen Klopp der Trainer dieser Mannschaft wäre. Und das, genau. Und darüber wollte ich sprechen heute Morgen und dass er jetzt gestern Abend diesen Sieg errungen hat mit seiner Mannschaft, das passt dann ganz gut ins Bild und damit runden wir dann am Schluss dieses Morgens die Predigt dann auch ab. Aber der Weg dahin ist von etwas geprägt, was diesen Mann auszeichnet. Wer kennt das Motto, mit dem Jürgen Klopp in Liverpool angetreten ist? Okay, ich schaue mal ganz kurz, ich versuche mal etwas aus dem Licht rauszukommen. Ich sehe eine Hand, dem geben wir jetzt einen Versuch. Das ist für ihn persönlich, dankeschön, ich wiederhole die Antwort. Für sich persönlich reklamiert er the normal one. Ja, ich bin nichts Besonderes, ich bin nur der Jürgen, ja, und I am the normal one. Mit welchem Anspruch, mit welchem Motto, was wollte er in seinen Verein Liverpool hineinlegen? Welches Motto liegt dem zugrunde, seine Arbeit mit dem FC Liverpool? Das sind jetzt nicht die ganz vielen Fans der englischen Liga hier. Und die Laura sitzt draußen und übersetzt und kann mir jetzt auch nicht helfen. Dann muss ich wie ein ganz schlechter Lehrer die Antwort selber geben. Als er dort angefangen hat, lag der Verein emotional am Boden. Immer wieder Anläufe, Anläufe, Anläufe. Und ich glaube, seit 28 Jahren haben sie die Meisterschaft nicht mehr gewonnen und alles triss. Und Jürgen Klopp kommt dahin und sagt, mein großes Ziel für diese Mannschaft ist, I want to turn them, umdrehen. And I want to make them from doubters into believers. Ich möchte, dass die Leute, Doubters sind Zweifler, Leute, die an sich selber zweifeln oder auch an den Umständen zweifeln, können wir es überhaupt schaffen? I want to make them believers. Ich möchte, dass diese Leute an sich selber glauben, an die Sache glauben und dass sie glauben, dass es zu schaffen ist. Die Meisterschaft, der Pokal und die Champions League. Gestern wurde sein Traum wahr. From doubters to believers, von Zweiflern zu welchen, die es schaffen, einen Aufbruch hinzukriegen, einen Umbruch hinzukriegen und zu glauben, ihre Verzagtheit abzulegen und mutig aufzutreten, obwohl vielleicht alle Umstände dagegen sprechen, zum Beispiel der Umstand, dass es noch Manchester United gibt und viele andere Umstände, die dagegen sprechen. Und das ist in der Bibel passiert, das ist in der Geschichte von Gottes Volk passiert, wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 4 hineinschauen. Ich lese uns den Abschnitt ab Vers 23, Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Als sie aber entlassen waren, da kamen sie nämlich gerade aus einer Situation, wo sie verhaftet worden waren, nach der Haft dem Hohen Rat vorgestellt worden waren. Warum? Sie hatten im Tempel einen Gelähmten geheilt, im Kapitel vorher, Apostelgeschichte 3. Der war 40 Jahre lang seit seiner Geburt gelähmt. Völlig aussichtslos, dass der Mann je wieder auf die Beine kommen würde. Hockt jeden Tag da, bettelt, kann sich seinen Lebensunterhalt irgendwie gerade so notdürftig verdienen. Erwartet von den Aposteln Geld. Und sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf. Und er steht auf und er läuft in den Tempel, er lobt Gott und das ganze Volk wird plötzlich darauf aufmerksam, dass in dem Namen Jesu Christi Kraft ist, dass da Leben ist, dass hier jemand geheilt wird, nicht nur einfach um des Wunders willen, guck mal, was für tolle Apostel wir da haben, sondern die Apostel sagen sofort, nicht wegen uns, nicht weil wir so tolle Leute sind, ist dieser heute gesund geworden, hat eine vollkommene Gesundheit erlangt, sondern weil er geglaubt hat an den Namen Jesu Christi des Nazaräers, des Auferstandenen, ist dieses Wunder heute vor euren Augen passiert. In dem Namen Jesu Christi ist die Kraft für eine komplette Lebensveränderung. Das ganze Volk wird aufmerksam, laufen im Tempel zusammen, wollen die Apostel sehen, wollen den Geheilten sehen und natürlich, da ist Neid, da ist Eifersucht vom religiösen Establishment. Sie lassen die Apostel inhaftieren, der Hohe Rat verhört sie und bedroht sie. Ja, die Christenverfolgung beginnt hier. Da ist noch nicht mit Schlägen, da ist noch nicht mit langer Inhaftierung, sondern sie werden zunächst mal bedroht. Und sie bedrohten sie und sagten, wir verbieten euch weiterhin im Namen Jesu Christi zu predigen und seinen Namen zu verkünden. Und die Apostel sagen ganz klar, Kapitel 4, Vers 20, die Verse vorher, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, zu schweigen. Es ist uns unmöglich. Es muss raus, die Botschaft. Wir können gar nicht anders, als die Klappe aufmachen und von diesem Jesus auch weiterhin zu erzählen. Sie werden bedroht und als sie dann entlassen sind aus der Haft, und hier beginnt jetzt eben unser Abschnitt, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu ihren Glaubensgeschwistern und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde stehen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen lässt durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Gottes Wort. Wir haben heute Morgen diesen Gott angebetet, Yahweh, Gott der ewig Treue, der Gott des Bundes mit seinem Volk Israel. Wir haben ihm in Liedern das Lob darüber gegeben, dass er die ganze Schöpfung in seiner Hand hält und dass diese Schöpfung ihm die Ehre gibt. Und dieser große Gott spielt in diesem Abschnitt eine entscheidende Rolle. Nicht, weil er seine Nachfolger vor Schwierigkeiten bewahrt. Es wäre Gott ein leichtes und sozusagen, wir kommen zum Glauben. Er nimmt uns raus aus der Welt und behütet uns irgendwo in einem Wellness-Resort, bis es soweit ist, dass sein Sohn das Reich einnimmt und seine Herrschaft in Frieden und Gerechtigkeit über diese Erde bringt. Aber das möchte Gott nicht. Gott hat die Macht, alle Macht dieser Erde. Er hat sie dem Sohn übertragen. Siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat Jesus gesagt, bevor er zum Vater aufgefahren ist und seinen Platz auf dem Thron in der unsichtbaren Welt, für uns unsichtbaren Welt, eingenommen hat. Und diese Macht ist da, aber sie bewahrt die Jünger nicht vor den Schwierigkeiten, die hier beginnen. Und da geht es ja mal gerade erst los. Hier ist eine bedrohliche Situation. In Kapitel 5 dringt die Sünde ein in die Urgemeinde mit diesem Tod von Ananias und Sapphira, die Gott und die Geschwister belügen und dafür mit dem Tod bestraft werden. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, wenn wir dann später sehen, wie die Apostel verfolgt werden, inhaftiert werden, getötet werden. Paulus, egal wo er hinkommt, Widerstand, Widerstand, Widerstand gegen die Botschaft. Einige, die aufmerken, einige, die sich interessieren, Leute, die sich ihm anschließen. Aber das Normale für uns, das so Alltägliche, was uns begegnet und begegnen sollte, ist, dass Widerstand und Verfolgung da ist für die Gemeinde Gottes. Dass wir in Deutschland in einem Kino sitzen und den Namen Jesus besingen, ist weltweit die ganz große Ausnahme. Und der Fabian lässt sich rufen von diesem Herrn, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, in ein Land, das genauso auf den Namen von Jesus reagiert wie die meisten Orte dieser Welt. Nirgendwo ist Jesus sozusagen willkommen. Warum? Jesus ist nicht der Wohltäter und Wohlmeiner, zu dem wir ihn oft gerne machen wollen. Komm zu Jesus und deine Probleme haben ein Ende. Er ist der beste Manager, Coach deines Lebens. Jürgen Klopp ist auch ein Coach von irgendeiner Mannschaft und die Leute lieben ihn dafür, dass er the normal one ist, einer, der sich runter bewegt auf unser Niveau sozusagen. Darauf können wir Jesus auch reduzieren und sagen, ja, er ist so ein netter Kumpel, einer, der so unrasiert daherkommt und Leuten eine Freude macht. Ja, gestern Abend hat er noch ein Video verschickt vor dem Spiel, eine Stunde bevor sie nach Spanien runtergeflogen sind, hat er einem Fan in Liverpool noch eine Videobotschaft geschickt. Der ist krebskrank und er konnte nicht zum Spiel runterfliegen. Und dann hat Jürgen Klopp persönlich ihm noch eine Videobotschaft geschickt und hat gesagt, wir kämpfen heute, damit du nochmal eine Freude hast, bevor es vielleicht in die Ewigkeit geht, und sagt im Fernsehen oder in dieser Videobotschaft, ich bin Christ und wir sehen uns auf der anderen Seite. Finde ich stark als Zeugnis. Ich weiß nicht, wie lange der Mann mit dieser Jesusbotschaft durchhält. So ist Jesus mit dieser Menschlichkeit, wenn wir ihn darauf reduzieren, so ist Jesus nicht. Dieser Kumpel, dieser Wohlmeiner, dieser Manager unseres Lebens, der alle Probleme löst. Der Name von Jesus provoziert. Und er provoziert deshalb, weil er einen Ausschließlichkeitsanspruch hat, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen einzigen Weg. Und der auch kein Blatt vor den Mund genommen hat und uns ganz klar vor Augen gemalt hat, es geht um eure Sünden, die euch von dem großen und ewigen Gott, Vater, Yahweh, Schöpfer des Himmels und der Erde, trennen. Ihr seid nicht so gut, wie ihr denkt. Diese Frage der Schuld, die zwischen euch und Gott steht, und diese Frage der Sünde muss gelöst werden. Und der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Gesunden zu hätscheln, sondern der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat den Menschen den Spiegel vorgehalten und hat gesagt, ihr seid alle verloren. Der Römerbrief bestätigt es später ganz klar. Verloren, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und werden umsonst gerechtfertigt in den Augen Gottes, wenn wir an diesen Sohn und Retter Gott glauben. Aber es ist exklusiv, kein anderer Weg. Und deshalb provoziert der Name Jesus in der ganzen Welt bis heute. Egal, ob wir die Botschaft bringen, du bist ein Sünder. Ich bin nicht besser als du, aber dein Leben kennt ein Problem. Du bist von Gott getrennt aufgrund deiner Schuld. Jesus ist die Antwort auf dieses Problem. Und es gibt keine andere Antwort. Und mit dieser Exklusivität muss die Verkündigung des Namens Jesu provozieren. In einer Welt, in der wir heute leben, jeder Einzelne von euch, von uns, die wir hier sind, in einer Welt der Toleranz, in einer Welt der Vielfalt, ist es undenkbar, dass eine einzige Person die Antwort ist. Ist es undenkbar, bestimmte Dinge als Sünde zu bezeichnen und andere Dinge einfach laufen zu lassen, weil wir sagen, die Toleranz erfordert es. Das darf gar nicht mehr gesagt werden in dieser Form, dass Gottes Wort Wahrheit ist, dass Jesus Christus selbst die Wahrheit ist und dass es keine andere Antwort gibt auf das Problem unserer Sünde. Und deshalb auch die Bitte an jeden hier heute Morgen, ich kenne euch nicht oder viele von euch kenne ich nicht. Prüft euch, lasst euch vom Wort Gottes diesen Spiegel vorhalten, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Habe ich diesen Weg für mich im Glauben ergriffen, all mein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, weil es keinen anderen Weg gibt? Wenn wir das verkünden, die meisten Länder dieser Erde reagieren mit Verbot, mit Verfolgung. Wir haben als Familie 10 Jahre in Nordostchina gelebt, an der Grenze zu Nordkorea. Länder wie Indien, die ganzen zentralasiatischen Länder, Nepal, Iran, Irak, der ganze saudi-arabische Raum, gesamt Nordafrika, die kommunistischen Länder, Laos und andere, die muslimischen Länder, hinduistische Länder, buddhistische Länder. Es gibt keinen Ort der Welt, wo Jesus willkommen ist. Man kann ihn vielleicht tolerieren. Wir sind dankbar, dass im Niger die Christen bis jetzt in Harmonie, einigermaßen Harmonie, mit den Muslimen zusammengelebt haben. Aber viele Länder erlassen Bekehrungsverbote, erlassen Verbote, dass man Leute zum Glauben einladen darf. Die Gottesdienste müssen im Geheimen stattfinden. Überall Repressalien, Verfolgung, Bedrohung, Gefängnis, Straflager, Tod. Ich habe heute Morgen leider keine bessere Nachricht für uns, als dass die Verfolgung der Gläubigen in der ganzen Welt wahrscheinlich für 100 Millionen von unseren Glaubensgeschwistern tägliche Realität ist. Und deshalb brauchen wir Dinge, die uns stärken, die uns auf diesem Weg der Nachfolge stärken. In Deutschland empfinden wir es vielleicht noch nicht so stark. Wir können unseren Glauben sehr individuell leben. Ja, ich gehe da gar nicht so jede Woche in den Gottesdienst. Ich kann zu Hause CD oder vom Stream oder von Spotify höre ich mir Worship-Lieder an. Ich will das nicht schlecht reden. Wer krank ist und zu Hause sitzt und sich daran freuen kann, dass er Anbetungslieder hört, das ist gut. Aber es ersetzt nicht das, was wir in unserer Geschichte hier lesen. Ich sehe 3 Reaktionen der Geschwister in diesem Widerstand gegen das, was sie verkünden. Das erste ist, sie gehen in die Gemeinschaft. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu ihren Glaubensgeschwistern und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch für den Fabian, wenn er im Niger ankommt, dass er sich nicht als Einzelkämpfer empfindet. Das ist mein Wunsch für euch und ich glaube, das ist gut, uns heute Morgen daran zu erinnern, dass Gemeinschaft mit den Geschwistern in der Zweierschaft, in der Kleingruppe, im Hauskreis, im Gottesdienst, in einzelnen Gruppen, die sich treffen, vielleicht zu einem Männergebetsfrühstück, zum Frauenkreis, zum Mütterkreis, so viele Formen der Gemeinschaft. Wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Wir haben noch jede Freiheit, wir werden vom Gesetz geschützt, uns will niemand an den Kragen, weil wir Jesus verkündigen. Und die Jünger machen hier etwas ganz Großes, sie gehen nicht auf die Straße, organisieren keine Demonstration, machen keine Petition, machen keine Unterschriftensammlung, protestieren gegen die Ungerechtigkeit in Palästina und gegen den römischen Staat im Allgemeinen. Unser Chef damals in China, der hat sich geweigert, sein Leben lang geweigert, gegen Nordkorea zu predigen und da zu lamentieren, weil er gesagt hat, ich finde nicht, nirgendwo in der Bibel, dass Jesus gegen den römischen Staat gepredigt hätte, sondern er hat Gott groß gemacht und hat den Staat sozusagen Staat sein lassen. Auch die Geschwister reagieren nicht mit Hass, mit Rachegedanken oder mit Spott, ja, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, sondern sie gehen zu ihren Glaubensgeschwistern und teilen ihre Erfahrung mit den Glaubensgeschwistern. Gemeinschaft ist das Erste, was wir brauchen, um auf unserem Weg der Nachfolge uns gegenseitig zu stärken. Auch ein Wunsch für den Fabian, wenn er vor Ort ist, sich eine Gruppe oder Gruppen von Gläubigen zu suchen, wo man gemeinsam sich gegenseitig im Glauben stärken kann, sich austauschen kann, auch aus Gottes Wort. Das Zweite, ganz klar, sie gehen sofort ins Gebet. Als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und dann beten sie sich durch mit diesem Blick auf diesen großen Gott, diesen Schöpfergott, der alle Macht hat. Sie beten nicht um Schutz. O Herr, du hast die Macht, schütze uns vor dieser Verfolgung. Ich höre dieses Gebet hier nicht. Wir dürfen um Bewahrung beten. Wir werden auch weiter für den Fabian beten, dass ihm nichts passiert in diesem Einsatz. Das ist legitim, aber es ist nicht das Erste. Wir hatten vergangene Woche Geschwister aus Sri Lanka bei uns in den Werken zu Besuch, die in der Mittagsandacht berichtet haben, was es bedeutet, mit den Terroranschlägen in Sri Lanka umzugehen, wo ihnen ihre Gemeinden in die Luft gesprengt worden sind, wo eine Kinderstunde lief. Und in dieser Kinderstunde hatte der Prediger oder der Kinderbetreuer davon gesprochen, hatte gesagt, erinnert ihr euch, wie vor einem Monat bei diesem Busunglück, ja, er sprach über ein ganz anderes Ereignis, bei diesem Busunglück 8 Mitarbeiter umgekommen sind und da waren auch Kinder dabei. Und dann sagt er zu den Kindern, das Leben kann jederzeit zu Ende sein. Wollt ihr für Jesus leben? Seid ihr bereit, für Jesus zu sterben? Und dann haben alle Kinder die Hand gehoben, sie wollen mit diesem Jesus leben und mit diesem Jesus sterben. Und wenige Minuten später ist in dieser Kinderstunde eine Bombe explodiert. Und er sagt, wir müssen uns daran erinnern, dass wir nicht vor allem Leid bewahrt werden. Und als wir mit dieser Besuchergruppe gebetet haben, die haben nicht um Schutz und Bewahrung gebetet, sondern die haben gebetet, dass Gott ihnen die Kraft gibt, jetzt in diesem Leid nicht zu verzagen, sich gegenseitig zu trösten und trotz der Anfechtung weiterhin mit großer Freude und Vollmacht das Wort Gottes in Sri Lanka zu verkündigen. Das war das Gebet der Geschwister. Dieses Gebet zu dem Herrscher des Himmels und der Erde bedeutet Perspektivenwechsel. Es lässt uns wegschauen von unserer Verletzlichkeit, von unserer Unzulänglichkeit, von unserer Schwäche. Dieses Gebet schenkt uns einen Blick auf einen so großen Gott, dass sogar unsere Angst vielleicht ganz klein wird im Vergleich dazu, weil Gott einfach größer ist als die Not, als die Anfechtung, als die Verfolgung. Wir brauchen diesen Blick, wir brauchen diesen Perspektivenwechsel, um uns zu erinnern, wer ist dieser Gott? Ich kann mich sehr schnell und sehr leicht immer um mich selber drehen. Ja, ich kann nichts, ich bin nichts und ich bin so schwach und so. Und dann kommen wir in so eine Spirale rein. Und so ein Gebet, vielleicht auch so ein gemeinschaftliches Gebet, wo Gott groß gemacht wird, verändert unseren Blick. Es ändert nicht die Umstände. Aber wir wissen, dass unser Gebet bei Gott perfekt aufgehoben ist, weil er die richtige Antwort zur richtigen Zeit hat. Sie erinnern sich daran, dass es zugleich der Gott ist, der damals im Psalm 2, also 1000 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam, schon ein Wort hat aufschreiben lassen, das auf den David gar nicht gepasst hat. David hat Psalm 2 geschrieben, da versammeln sich die Völkerschaften, dein Volk und die Nationen verbinden sich und toben gegen Gott. Ja, das hat ja zur Zeit von David alles gar nicht stattgefunden. Aber die Geschwister hier in Jerusalem, haben sofort verstanden, das ist Jesus, der Gesalbte. Das ist Jesus, von dem David hier gesprochen hat. Und bauen das in ihr Gebet ein. Sage ich mal als Ermutigung heute Morgen, betet euch durch die Psalmen. Meine Kollegen, die wissen das schon, dass mir die Psalmen ganz groß sind als Gebetsschablone sozusagen. Betet euch mal ein Jahr lang quer durch die Psalmen. Was für eine Bereicherung das sein kann. Und das machen sie hier, bauen diesen Psalm gleich in das Gebet ein. Und zu welchem Gott beten sie? Sie beten hier in Vers 24, Herrscher. Das ist nicht Yahweh. Das ist nicht Adonai. Oder im Griechischen Kyrios, Herr. Das ist Herrscher. Wo sind die Leute, die Griechisch können? Altgriechisch natürlich. Keine Griechen, so Stabulos oder so. Du kannst Altgriechisch. Okay, kannst du mir sagen, Fabian, du hast dich geoutet als Griechischkenner. Welches Wort wird hier gebraucht? In welchem Namen beten sie hier? Okay, möchte ich jetzt keine Note vergeben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich wusste auch nicht, bevor ich mich nicht mit dem Text befasst habe, da steht Despotes. Despotes. Ja was, Gott als Despot anbeten? Despot heißt einfach unumschränkter Herrscher, der sich von niemand etwas sagen lässt. Sie beten zu dem Herrscher Gott, der einfach nicht auf uns angewiesen ist, der nicht überrascht ist von den Dingen, die passieren, der sich da irgendwie, oha, da ist mir aber jetzt was passiert, was ich gar nicht so geplant hatte. Er ist der unumschränkte Herrscher, der sich von niemand etwas sagen lässt. Und wenn wir uns heute umgucken in der Welt, ich habe hier so einen Hilfe für Brüder-Artikel, ich hoffe, die Kollegen werden es zu schätzen wissen, habe ich bei uns aus dem Gebetskörbchen geklaut. Hallo Michael, grüß dich, Tobi, Laura draußen, wie du das jetzt übersetzt, keine Ahnung. Erdogan, ja, Türkei, das ist ein Artikel von 2017. Erdogan hat sich mit einer Verfassungsänderung als uneingeschränkter Herrscher mit allen Machtbefugnissen bestätigen lassen vom türkischen Gesetz. Schaut mal nach China. Der neue Präsident, also neu ist er relativ, Xi Jinping. Schaut euch mal an, wie dieser Mann das Land unter seine Kontrolle bringt. Nicht nur Huawei und G5-Netzwerke und so weiter, neue Seidenstraße, man liest ja viel. Xi Jinping hat sich in den Rang eines ewigen Herrschers versetzen lassen, neben Mao Zedong. Die Worte Xi Jinpings sind ewige Worte. Xi Jinping ist ein Herrscher im Sinne von Mao Zedong, der bis an sein Lebensende, seine Präsidentschaft ist an sein Lebensende verlängert worden. Ich habe eine große Wertschätzung für die chinesische Regierung, wie sie 1,3 Milliarden Menschen versorgen. Aber hier treten Despoten auf, guckt euch in der Welt um, die mit unheimlichem, schaut mal, wer ich bin, wie viel Macht bei mir ist. Und Gott sagt, er ist der Herrscher. Und alle diese Fürsten, die sich so aufspielen und auch gegen das Evangelium, Vers 28, alles zu tun, ja, beten die Geschwister, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Jeder von denen ist einfach nur ein ganz kleines Werkzeug oder auch ein großes Werkzeug in der Hand Gottes, damit er mit seinen Plänen, Gott selber mit seinen Plänen zur Erfüllung kommt. Letzter Gedanke, sie gehen in die Gemeinschaft, sie gehen ins Gebet und das dritte ist, sie beten, wie wir gelesen haben in Vers 31, Sie beten in Vers 31, oder Gott bestätigt es in Vers 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, mit Mut, voller Freude, ohne Angst. Der Widerstand gegen das Evangelium treibt sie ins Gebet, der Widerstand gegen das Evangelium treibt sie in die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und der Widerstand gegen das Evangelium treibt sie hinaus zur Verkündigung einer Botschaft, die nicht geliebt ist, aber die diese Welt braucht. Sie predigen mit Mut, mit Freude, ohne Angst. Und unser Gebet sollte sein, dass der Fabian zusammen mit den Geschwistern im Niger das erlebt, erfüllt vom Heiligen Geist, diese Botschaft nicht zu vernachlässigen, sondern mit Mut, Freude und ohne Angst weiterzusagen, weil der allmächtige Herrschergott dahinter steht und mit seinen Plänen zur Vollendung kommt, dass er sich darauf verlässt und Gott darüber alle Ehre bekommt. Amen.